Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die deutsche Autoindustrie, die gilt ja immer als Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Seit einer Weile läuft es da aber nicht mehr so rund. Der Abgasskandal, Handelskonflikte und die Anforderung, auf neue, klimafreundlichere Antriebsformen umzustellen, all das macht der Branche ganz schön zu schaffen. In der Nacht hat die Große Koalition beschlossen, das Kurzarbeitergeld auszuweiten, um schwächelnde Industriezweige wie eben die Autoindustrie zu unterstützen. Das ist gleich Thema bei uns in Wirtschaft und Gesellschaft. Und dazu begrüßt sie heute Josephine Schulz. Außerdem gucken wir nach Berlin, aller Kritik zum Trotz. Heute wurde da der Mietendeckel beschlossen und die Deutsche Bank beendet das Jahr 2019 mit einem Milliardenverlust, beschwört aber, dass es jetzt bald aufwärts geht. Kurzarbeitergeld, das ist ein Instrument gedacht für wirtschaftlich schwierige Situationen. Damit keine Leute entlassen werden müssen, wenn die Aufträge fehlen, übernimmt die Arbeitsagentur, also die öffentliche Hand, einen Teil des Lohns. Das ist begrenzt auf 12 Monate. Nur in außergewöhnlichen Krisensituationen, also wenn der ganze Arbeitsmarkt in Unordnung ist, kann es auf 2 Jahre verlängert werden. Davon wurde zum Beispiel in der Finanzkrise rege Gebrauch gemacht. Jetzt hat der Koalitionsausschuss sich darauf verständigt, bestimmte Industrien, die unter Druck stehen, zu unterstützen. Vor allem die Autoindustrie hat man da im Blick und dafür das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Theo Gerz berichtet.
Tausende Beschäftigte bei Autozulieferern ebenso wie im aktuell gebeutelten Werkzeug- oder Maschinenbau können hoffen. Noch vor der Sommerpause will die Koalition für sie maßgeschneiderte Regeln für Zeiten von Kurzarbeit und für Qualifizierungsmaßnahmen beschließen.
Es geht um neue Instrumente, aber es geht nicht darum, im Werkzeugkasten nur einen Schraubenschlüssel zu haben,
sagt dazu Arbeitsminister Hubertus Heil. Zu den neuen Schraubenschlüsseln im Werkzeugkasten gehört eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auf 24 Monate. Das ging bisher zwar auch schon, allerdings nur bei einer Störung auf dem gesamtdeutschen Arbeitsmarkt. Künftig reicht eine Störung in einzelnen besonders gebeutelten Branchen oder Regionen, in denen, so wie derzeit, die Arbeitslosenzahlen hochgehen.
Baden-Württemberg plus 19.400, in Nordrhein-Westfalen plus 11.500 und auch im starken Bayern um 6.800. Auch die Kurzarbeit steigt an, besonders im Bereich Metall und im Bereich des Maschinenbaus.
Und zwar auf aktuell 96.000 Beschäftigte. 24 Monate lang Kurzarbeitergeld fließen allerdings nur, wenn diese Zeit für weitere Qualifizierungen genutzt wird. Dann aber können auch die Sozialversicherungsbeiträge zur Hälfte übernommen werden. Schraubenschlüssel Nummer 2 richtet sich an Beschäftigte, die entlassen werden und dann in eine Transfergesellschaft wechseln. Damit sie schneller eine neue Beschäftigung bekommen, sollen die Arbeitsagenturen bei Unternehmen bis 250 Beschäftigten 3/4 der Weiterbildungskosten übernehmen. Als drittes können die Arbeitsagenturen künftig einen höheren Anteil an Lehrgangskosten finanzieren, wenn mindestens 20% einer Belegschaft an einer Weiterbildung teilnehmen. Die Arbeitnehmer von heute sollen damit die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. So sieht es nicht nur der Arbeitsminister von der SPD, so sieht es auch Alexander Dobrindt, CSU.
Das heißt, jetzt schon dagegen zu wirken, Qualifizierungen zu gestalten, das zeigt, dass wir sehr frühzeitig reagieren. Und das ist für mich ein ausgesprochen gutes Zeichen, dass diese große Koalition in der Lage ist, auf diesen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Umbrüche, die stattfinden, adäquat und angemessen zu reagieren.
So sieht es auch IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Auf diese Maßnahmen habe die Gewerkschaft lange gedrängt. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das Ganze dagegen nur
ein Trostpflaster, wenn man den guten Arbeitsplatz verloren hat. Das kann da keine Lösung sein.
So sieht es auch Professor Stefan Kotz vom IFW in Kiel. Grundsätzlich sei es Aufgabe der Unternehmen, die Kosten der Weiterbildung zu tragen.
Dafür ist die Arbeitslosenversicherung eigentlich nicht gedacht.
Außerdem sei fraglich, ob die nun geplanten Maßnahmen wirklich zu neuer Beschäftigung führen oder ob nicht Beschäftigte zu lange in alten Strukturen gehalten würden. Strukturen, die nicht mehr zukunftsfähig sind.
Denn ob tatsächlich die Unternehmen, die bislang auf die bisherigen Produktionsprozesse ausgerichtet sind, tatsächlich diejenigen sein werden, die dann auch in Zukunft noch tragfähige Geschäftsmodelle haben, das ist eben nicht ganz klar.
Stefan Kotz im Beitrag von Theo Gerz. In einigen Branchen ist die Lage also schwierig, Aufträge brechen weg und im Januar ist jetzt auch die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland gestiegen. Um 200.000, wie die Bundesagentur für Arbeit berichtet. Das hat aber offenbar gar nicht so viel mit der schwächelnden Konjunktur zu tun. Birgit Habrath mit den Einzelheiten.
Sorgenfalten waren da heute nicht zu sehen auf dem Gesicht von Detlef Scheele. Auch wenn der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg eigentlich keine guten Zahlen zu verkünden hatte. Auch im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen, und zwar um 198.000 auf jetzt 2,42 Millionen.
Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt weiterhin Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Insgesamt hat er sich aber jedoch wie auch zuvor ziemlich robust erwiesen.
Der Anstieg sei, erklärt Scheele, vor allem saisonbedingt. Wenn die Temperaturen niedrig sind, das Wetter schlecht ist, dann schicken Baufirmen und die Landwirtschaft die ein oder andere Kraft in eine Pause.
Parallel gibt es um die Zeit um Weihnachten und Neujahr auch wie in den Sommermonaten mit Schul- und Betriebsferien weniger Neueinstellungen. Am Jahresende laufen viele Arbeitsverträge aus. Das liegt an befristeten Arbeitsverträgen für das Weihnachtsgeschäft, zum Beispiel bei Verkäufern und auch bei Paketauslieferern.
Allerdings zeigt die Zahl der Kurzarbeiter, dass Teile der Wirtschaft zurzeit ein größeres Problem haben. Während im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen händeringend Kräfte gesucht werden, ist die Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe oft mehr als schlecht. Statt gleich zu entlassen in der Flaute oder im Umbau zur digitalen Welt, beantragen immer mehr Firmen erst einmal Kurzarbeit. Dass es künftig in strukturschwachen Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie statt 12 sogar 24 Monate Kurzarbeitergeld geben soll, verbunden mit Weiterbildung, dieser Beschluss der Koalitionsrunde von letzter Nacht begrüßt die Nürnberger Behörde.
Denn jetzt haben wir die Probleme und wir finden es vernünftig, die Verlängerung zu ermöglichen. Wir finden es vernünftig, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden.
Dabei muss die Bundesagentur ihre Reserve anzapfen. Im Haushalt für dieses Jahr übersteigen die Ausgaben die Einnahmen. Teuer kommen da auch etliche Maßnahmen, mit denen Weiterbildung finanziert und Langzeitarbeitslose in einen Job vermittelt werden sollen.
Leichte Eintrübung am Arbeitsmarkt also, wie Birgit Habrath berichtet, und vor allem Industriebetriebe stehen da unter Druck. Das wissen auch die Gewerkschaften. In der bevorstehenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall deshalb vorgeschlagen, nicht über Lohnerhöhungen zu sprechen, sondern über Jobsicherung, also Kündigungen auszuschließen. Mischa Erhardt ist jetzt in der Leitung und heute gab es die Meldung, die Arbeitgeber sind auf das Gesprächsangebot der IG Metall eingegangen. Was bedeutet das denn jetzt?
Na, das heißt, die Arbeitgeberseite hat erstmal signalisiert, dass sie zügig in Gespräche einsteigen will. Das heißt also konkret, dass die regionalen Arbeitgeberverbände in Gespräche mit der IG Metall gehen, vor Ort in den Regionen. Und diese Gespräche könnten dann in Verhandlungen münden. Dazu muss man wissen, dass die IG Metall vorgeschlagen hatte, eben die Beschäftigungssicherung, wie Sie das eben gesagt haben, sicherzustellen und deswegen auch schnell in Verhandlungen reinzugehen. Und dafür haben sie vorgeschlagen, ein Moratorium zu machen, das an Bedingungen geknüpft ist, nämlich der Verzicht auf Personalabbau oder Standortschließungen einseitig von Arbeitgeberseite. Das ist die Bedingung der IG Metall gewesen. Und da machen die Arbeitgeber jetzt eine Einschränkung, weil sie sagen, das können wir euch rechtlich nicht zusichern, solange wir sprechen. Das müssen die Betriebe sozusagen machen. Da können wir rechtlich keine Zusage machen. Also ja, wir wollen zügig in Gespräche gehen, aber nicht ganz unter den Konditionen, die ihr uns vorgeschlagen habt.
Und was sagt da jetzt wiederum die IG Metall dazu? Hat die sich jetzt schon geäußert?
Die hat sich schon geäußert. Zunächst mal begrüßt man, dass die Arbeitgeber zumindest die Bereitschaft zeigen, neue Wege auch zu gehen. Man erwartet aber zumindest, dass die Verbände auf regionaler Ebene, die Arbeitgeberverbände, auf ihre Firmen einwirken, während dieser Verhandlungszeiten und Gesprächszeiten auf einseitig ausgesprochene Standortschließungen oder auch Stellenstreichungen zu verzichten. Das klingt nun ein bisschen weicher, also nicht so kategorisch. Ich glaube, da möchte die IG Metall einfach sagen, ihr müsst schon Bereitschaft zeigen, auf unsere Forderungen auch einzugehen. Dann können wir da zu einem Tisch finden und dann können wir auch Wege finden, wie wir das relativ schnell alles verhandeln können. Aber wenn ihr das schon kategorisch ausschließt, dann kriegen wir vielleicht Probleme. Das, glaube ich, ist so ein bisschen die Reaktion. Das halten sie sich bis Montag offen, denn da werden die Vorstände der IG Metall sich beraten.
Okay, und Montag beraten sich die Vorstände. Wie geht es dann weiter? Was sind dann die nächsten konkreten Schritte?
Das wissen wir jetzt noch nicht. Also diese Beratungen, die werden dann Montag stattfinden und dann werden wir wahrscheinlich zwei Möglichkeiten haben, wie das ausgehen kann. Entweder die IG Metall sagt, ja, wir können zusammenkommen, wir setzen uns zumindest an einen Tisch oder eben regional an die verschiedenen Tische und können ausloten, wie wir vorgehen werden und wie wir vielleicht die Beschäftigungssicherung erreichen und das vielleicht schneller als in einem üblichen Tarifkonflikt. Oder aber die IG Metall sagt, nein, die Zusagen reichen uns nicht aus, ihr habt unsere Forderungen nicht erfüllt und dann könnte es zu einer klassischen Lohnforderungen kommen. Die IG Metall hat bis jetzt gesagt, wir wollen zumindest den Inflationsausgleich, viel mehr fordern wir nicht. Das war zumindest noch nicht konkret. Und dann könnte es natürlich zu einer klassischen Lohnforderung und auch zu einem klassischen Konflikt kommen, Tarifkonflikt. Und der könnte dann eben länger dauern. Aber aufgrund der Situation in der Industrie, wir haben das eben in dem Beitrag gehört, ist eigentlich keine Seite an einem längeren Konflikt interessiert.
Die Information von Mischa Erhardt, vielen Dank dafür. Die Koalition will also Geld in die Hand nehmen, um bestimmten Branchen beim Umbau zu helfen. Über das Kurzarbeitergeld haben wir gerade schon gesprochen. Und auch für die Landwirtschaft soll es Geld geben. 1 Milliarde Euro nämlich in den nächsten 4 Jahren. Damit will man konventionellen Landwirten erleichtern, zukünftig umweltgerechter zu wirtschaften. Bei mir im Studio ist jetzt Jule Reimer aus der Umweltredaktion. Es sind ja noch keine Details bekannt, wofür genau dieses Geld jetzt ausgegeben werden soll. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Verschärfung der Düngeverordnung, gegen die die Landwirte ja demonstriert haben in den letzten Monaten. Wo könnte denn da mit diesem Geld was abgefedert werden?
Also vielleicht noch mal zum Hintergrund. Der Vorwurf der EU-Kommission lautet ja, dass in Deutschland zu viel Dünger entweder in Form von Gülle aus der Tierhaltung oder auch als synthetischer Dünger auf den Feldern landet. Und dieser Überschuss belastet dann zum Beispiel in Form von Nitrat das Grundwasser oder gelangt über die Flüsse in die Nord- und Ostsee, wo dann eben sowas wie eine Algenplage auftreten kann. Und als Maßnahme gegen diese Überdüngung fordert jetzt oder sagt jetzt die neue Düngeverordnung, dass Agrarbetriebe in besonders belasteten Gebieten ihre Düngung um 20% kürzen müssen. Die jährliche Frist, wo Gülle, Festmist oder Kompost überhaupt ausgebracht werden darf, die soll verkürzt werden. Das heißt aber wiederum, dass für Agrarunternehmen größere Lagerkapazitäten für die Gülle fällig werden und auch für eine bessere oder punktgenauere Ausbringung in neue Technik investiert werden muss. Und das sind alles Investitionen, die sind für kleine und mittlere Betriebe schwer zu stemmen. Und da sind solche Hilfen sicherlich willkommen.
Jetzt haben ja Verbände und Landwirte und zum Beispiel auch Markus Söder Änderungen an der Düngeverordnung gefordert. Die finden, dass sie zu streng ist. Gibt es da überhaupt noch Spielräume?
Also das sehe ich nicht. Der Druck der EU-Kommission ist sehr, sehr groß, weil diese bereits 3-mal gegen die Bundesregierung in Sachen Gewässerschutz geklagt hat. Die haben einfach die Geduld verloren. Es gibt auch Druck durch die Agrarkonkurrenz in Dänemark zum Beispiel. Die halten sich an die Auflagen und sehen, dass die Deutschen munter drauf los exportieren in Sachen Tierprodukten. Und nun drohen Deutschland auch in Kürze Strafzahlungen in Höhe von 800.000 Euro. Pro Tag, deshalb nehme ich auch an, war das gestern so ein dringliches Thema im Koalitionsausschuss und Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner steht da unter sehr großem Druck. Es wird auch aktuell mit der EU-Kommission verhandelt.
Ein weiteres Reizthema, von dem man immer wieder hört, ist ja das Insektenschutzprogramm. Wie kann denn da Geld weiterhelfen oder dieses Geld?
Ja, die Landwirte oder beziehungsweise die konventionellen Landwirte, die Protestbewegung Landschaft Verbindung und der Deutsche Bauernverband sagen ja, wenn wir da weniger Pestizide spritzen, dann nehmen wir mehr Risiko in Kauf und dafür müssen wir in irgendeiner Form belohnt werden. Wir bringen ja schon so viele Leistungen für die Umwelt und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will einerseits eben den Landwirten solche Maßnahmen über finanzielle Hilfen erleichtern. Andererseits setzt sie übrigens ähnlich wie bei der Düngeverordnung sehr stark auf digitale Technik, also Präzisionslandwirtschaft, die aber auch sehr teuer ist. Und ich nehme mal an, auch da wird Geld reinfließen.
Und was sagen die Bauern zu all dem?
Also ich glaube, dass die großen Bauernverbände mittlerweile sehen, dass es bei der Düngeverordnung keinen Spielraum mehr gibt. Die Ökoverbände klagen, dass da zu sehr auf Technik gesetzt wird. Und die Umweltschützer sagen ihrerseits, wir haben doch demnächst die Reform der EU-Agrarsubventionen. Da könnten wir doch diese 6 Milliarden, die da fließen, besser an Klimaschutz, Umweltschutz und andere Gewässerschutzauflagen binden.
Die Koalition will mit 1 Milliarde den Umbau in der Landwirtschaft unterstützen. Jule Reimer war das. Vielen Dank. Berlin galt ja in Sachen Mieten lange als eher untypische Hauptstadt. Anders als in Paris oder London konnten hier auch lange Normalverdiener noch im Zentrum wohnen. In den vergangenen 10 Jahren sind die Mietpreise in Berlin aber so drastisch nach oben geschossen wie kaum an einem anderen Ort in Deutschland. Ein Grund ist Zuzug, Berlin ist eben einfach beliebt, aber auch, dass Immobilien immer mehr zum rentablen Anlageobjekt geworden sind. Die Folge ist, viele Menschen werden aus ihren Vierteln verdrängt, weil sie die Mieten einfach nicht mehr zahlen können. Und freie Wohnungen gibt es eigentlich nur noch in einem Preissegment, das sich der durchschnittliche Berliner nicht leisten kann. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat deshalb ein Instrument entwickelt, das es so in Deutschland bisher noch nie gab. Die Mieten werden eingefroren und besonders überteuerte Mieten können sogar abgesenkt werden. Dafür gab es massiven Gegenwind von der Opposition und der Immobilienlobby. Heute wurde der Mietendeckel aber trotzdem beschlossen. Claudia van Laak berichtet.
Der Mietendeckel ist beschlossene Sache. Mieterinnen und Mieter in Berlin können aufatmen, sofern sie nicht in einer Wohnung wohnen, die nach 2014 gebaut wurde. Für diese Neubauwohnungen gilt der Mietendeckel nicht. Alle anderen können sich darauf verlassen, dass ihre Mieten 5 Jahre lang nicht erhöht werden, auch nicht bei Wiedervermietung. Der Geschäftsführer des Berliner Mieterbunds, Rainer Wild, freut sich.
Wir sehen grundsätzlich, dass die Entlastung erforderlich war. Und deswegen unterstützen wir das auch. Und wir werden alles dazu beitragen, dass der Mietendeckel ein Erfolg wird.
Das Gesetz zum Mietendeckel legt auch Mietobergrenzen fest. Je nach Lage der Wohnung, nach Alter und Ausstattung gilt ein bestimmter Quadratmeterpreis. Liegt die Miete mehr als 20% darüber, muss der Vermieter diesen Mietpreis absenken.
Der Mieter fordert den Vermieter auf, die Miete zu senken. Und wenn der Vermieter dies nicht tut, dann muss der Mieter das auch gerichtlich durchsetzen. Er kann, wenn er mutig ist, natürlich auch schlicht und einfach den Senkungsbetrag nur noch überweisen, hat dann aber natürlich mit einer Klage des Vermieters zu rechnen.
Berlins größter Wohnungsverband BBU geht davon aus, dass die Mieter ihre Vermieter gar nicht erst zur Senkung der Miete auffordern müssen. Der Vermieter wird dies von sich aus tun, ist der Sprecher des BBU David Eberhardt überzeugt. Tut er es nicht, droht ihm nämlich ein hohes Bußgeld. Dem Vermieter ist es sogar gesetzlich verboten, eine zu hohe Miete anzunehmen.
Wenn die Miete überhöht ist und die Bedingungen stehen ja da drin und 9 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes noch so entgegengenommen werden, stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann.
Angesichts der drohenden Bußgelder hat Berlins größter Vermieterverband BBU deshalb alle seine Mitglieder aufgefordert, sich an das Gesetz zum Mietendeckel zu halten. Auch wenn der Verband davon überzeugt ist, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Auf alle Vermieter in der Hauptstadt kommt jetzt eine Menge Arbeit zu.
Für die Vermieter bedeutet das jetzt erstmal allein schon in diesen ersten 8 Wochen, dass mindestens 1,3 Millionen Mieterhaushalte angeschrieben werden müssen. Was zum einen ein rechtliches Problem ist, beziehungsweise Rechtsunsicherheit. Es weiß niemand, wie diese Bescheide oder diese Informationen aussehen müssen, um wirklich den gesetzlichen Bedingungen zu entsprechen. Und zum anderen auch ein rein logistisches Problem. Gerade kleinere Vermieter, die vielleicht noch nicht mal in Berlin sind, die vielleicht auch noch nicht mal innerhalb von Deutschland wohnen, mit größten Schwierigkeiten nur werden hinkriegen können.
Gemeinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden wie der IHK und der Handwerkskammer hat der Wohnungsverband BBU bis zuletzt versucht, den Mietendeckel zu verhindern. Das Gesetz sei Gift für die Wirtschaft und schade nicht zuletzt den gemeinwohlorientierten Vermietern. Ausnahmen gibt es keine. Das hat besonders die Genossenschaften erzürnt. Frank Schrecker, Sprecher der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften.
In den ersten 5 Jahren gehen wir von einem Einnahmenverlust von 150 Millionen Euro aus. Und es ist das Geld, was uns für unsere Investition fehlt. Und es ist das Geld, was im Berliner Handwerk fehlen wird. Das heißt, Arbeitsplätze sind in Gefahr. Und die, die man schützen will durch den Mietendeckel, haben möglicherweise nachher gar keine Arbeit mehr und sind die Gekniffenen.
Der Berliner rot-rot-grüne Senat betritt mit dem Mietendeckel juristisches Neuland. CDU und FDP im Abgeordnetenhaus wollen vor dem Landesverfassungsgericht gegen das Gesetz klagen. Bereits morgen wollen sie ihre juristische Strategie vorstellen.
Berlin hat den Mietendeckel beschlossen. Die Infos von Claudia van Laak. Die Deutsche Bank hat heute ihre Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert und die Frage war nicht, ob Gewinn oder Verlust, sondern wie hoch der Verlust ausfallen würde. Die Bank steckt ja an einem großen Umbau. Sie will sich ganz neu aufstellen und damit die Krisenjahre hinter sich lassen. Also Jahre, die geprägt waren durch Zockereien am Finanzmarkt, Milliardenstrafen für Marktmanipulation und Geldwäsche. Dieser Umbau kostet viel Geld und damit rechtfertigt Vorstandschef Christian Sewing die roten Zahlen. In diesem Jahr, kündigt Sewing an, soll dann aber wirklich alles anders werden. Ursula Mayer.
Ein Minus von 5,7 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank im vergangenen Jahr eingefahren. Es ist das 5. Verlustjahr in Folge. Das sind definitiv schlechte Nachrichten, aber an den eigenen Leistungen zweifelt das Management deshalb noch lange nicht, sondern schiebt alles auf den aktuellen Konzernumbau. Für Vorstandschef Christian Sewing gibt es sogar Grund zum Optimismus.
Warum? Weil wir auf einem guten Weg sind und weil der Verlust natürlich darauf zurückgeht, dass wir einen großen Teil unserer Restrukturierungskosten schon verbucht haben.
Diese Kosten gingen ebenfalls in Milliardenhöhe. Im vergangenen Jahr, im Juli, hatte das Geldhaus den radikalen Umbau eingeleitet und sich aus Teilen des Investmentbankings zurückgezogen. Vor allem aus dem Geschäft mit Aktien. So will die Bank schlanker, kleiner und am Ende auch wieder profitabel werden. Und so ist zumindest Bankenchef Sewing überzeugt.
Wir können jetzt, fast 7 Monate nach Verkündung der Strategie, mit Fug und Recht sagen, unsere Strategie greift.
Aus den Zahlen geht das allerdings nicht unbedingt hervor. Das Geldhaus machte im letzten Jahr weniger Umsatz. Auch in den verbleibenden Unternehmensbereichen lief das Geschäft schlecht, nur in der Vermögensverwaltung nicht. Eine Trendwende lässt sich immerhin beim Handel mit Anleihen erkennen. Der lief zumindest im letzten Quartal wieder besser und so dürfte es aus Sewings Sicht in diesem Jahr weitergehen.
Wir spüren den Rückenwind auch im Januar 2020.
Klar ist allerdings auch, der Umbau dürfte dieses und das kommende Jahr weiter belasten. Es dürften zahlreiche weitere Arbeitsplätze wegfallen. Insgesamt 18.000 Jobs will die Deutsche Bank bis 2022 streichen. Im Zuge ihres riesigen Kostensparprogramms. Und das zeigt erste Wirkung, meint Finanzvorstand James von Moltke.
Auch die Personalkosten fielen niedriger aus. Darin spiegelt sich unter anderem unser Stellenabbau wider. Im Jahresverlauf 2019 haben wir mehr als 4.100 Vollzeitstellen abgebaut.
Sparen, sparen, sparen. Das allein bringt die Deutsche Bank nicht weiter, findet Jan-Peter Kranen, Direktor am Leibniz-Institut für Kapitalmarktforschung SAFE.
Das ist natürlich eine Sache, da muss man das Management, müssen die selber schauen, dass sie das in den Griff kriegen und dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und vor lauter Kostenersparnissen im Grunde sich die Ertragsquellen verschließt. Das kann natürlich passieren und das ist sicherlich eines der Risiken.
So ist die Zukunft der Deutschen Bank schon seit Jahren ungewiss. Das schlägt sich im Aktienkurs nieder. In den letzten 10 Jahren hat das Papier massiv an Wert verloren und ist mittlerweile nur noch einen Bruchteil davon wert.
2019 ein weiteres Jahr mit hohem Verlust bei der Deutschen Bank, Ursula Mayer berichtete. Und im Börsenstudio in Frankfurt ist Claudia Werle, die uns erklären kann, wie kommen denn diese Zahlen an der Börse an.
Auf den ersten Blick will das alles nicht so recht zusammenpassen. Milliardenverluste bei der Deutschen Bank und dann ein deutliches Plus bei den Aktien. Wir sehen ein Plus von fast 4%. Gut, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, eine Aktie kostet gerade mal 8,28 Euro. Das ist nicht viel. Mehr noch, Aktien der Deutschen Bank sind die einzigen im DAX, die wirklich weniger als 10 Euro kosten. Zum Vergleich, für Adidas Papiere muss man fast 300 Euro bezahlen. Also so relativiert sich das Plus dann auch wieder.
Heute Mittag kamen auch Wachstumszahlen aus den USA. Die US-Wirtschaft ist um 2,3% gewachsen. Wie wirkt sich das aus?
Naja, 2,3%, das ist deutlich mehr als in vielen anderen Industriestaaten. Das ist dabei deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Und das ist auch deutlich weniger, als sich das US-Präsident Donald Trump wünscht. Der US-Präsident drängt die Notenbank ja immer wieder, die Zinsen in den USA zu senken, um der US-Wirtschaft einen deutlichen Schub zu geben. Die Fed, also die US-Notenbank, hat sich von solchen Wünschen nicht beeindrucken lassen. Es gibt natürlich auch noch weitere Risiken, der Zollkonflikt, die Ausbreitung des Coronavirus, das sind ja alles Faktoren, die das Wirtschaftswachstum eher bremsen als nach vorne bringen. Wenn wir auf die Indizes schauen, Dow Jones und Nasdaq Index deutlich im Minus, der DAX auch den ganzen Tag im Minus, er steht jetzt 1,4% tiefer bei 13.154 Punkten.
Und Sie haben das Coronavirus zum Beispiel angesprochen. Wie schlägt sich das bei einzelnen Unternehmen nieder?
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Branchen, von Unternehmen, die von der Ausbreitung dieses Virus betroffen sind. Das sind natürlich allen voran die Fluggesellschaften und die Touristikunternehmen. Für die Chipbranche ist die Region Asien-Pazifikraum wichtig. Wenn Firmen schließen, wenn die Produktion zeitweise ausgesetzt wird, wenn Kunden zu Hause bleiben, das alles hat natürlich Konsequenzen. Autobauer wie VW und BMW haben schon angekündigt, die Werksferien bei ihren Produktionsstätten in China zu verlängern. Merck rät seinen Mitarbeitern von Dienstreisen nach China ab. Also diese Liste, die ließe sich noch lange fortsetzen und so wundert es auch wenig, wenn bei den entsprechenden Unternehmen die Kurse auch nachgeben, VW und BMW-Papiere beispielsweise. Mehr als 3% oder bis 3% im Minus bei Merck-Aktien, minus 0,6% und Lufthansa-Papiere, die stehen jetzt 1% tiefer.
Von Facebook hat man gehört, dass das Unternehmen im letzten Quartal die Marke von 2,5 Milliarden Nutzern geknackt hat.
Ja, da gäbe es eigentlich wenig Grund zu klagen, zumal ja die Nutzerzahlen kontinuierlich zulegen. Umsatz und Gewinn gehen nach oben. Anleger haben dennoch ziemlich enttäuscht reagiert. Bedenklich sei der starke Anstieg der Kosten. Facebook-Aktien verlieren zunächst über 8%.
Und dann fehlen noch der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis.
Der Euro wird mit 1,1031 Dollar gehandelt, die Umlaufrendite von -0,38 auf -0,34% gesunken und die Feinunze Gold 1.581,80 Dollar.
Claudia Werle hat für uns den Handelstag an der Börse zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Ich bin Josephine Schulz und sage danke fürs Zuhören. Hier im Anschluss folgt die Sendung Kultur heute, die sich nochmal auf unterschiedliche Weise dem Brexit zuwendet.